Ja, nochmals von mir, guten Abend. Ich steige gleich ein und lese uns einen Auszug aus dem Propheten Jeremia, der an die Israeliten im babylonischen Exil einen Brief geschrieben hat. Also ein Ausschnitt daraus. Jahwe, der allmächtige Gott Israels, lässt allen, die er als Gefangene aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ, Folgendes sagen. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll doch zunehmen und nicht abnehmen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu Jahwe, denn wenn es ihr gut geht, geht es euch auch gut. Lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind, denn sie weissagen euch Lügen, und auch das noch in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt. Erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Dann wende ich euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Orten, in die ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, aus dem ich euch verschleppen ließ. Rudi, du hast die PowerPoint. Ah, okay. Ich habe versucht, so ein bisschen die Geschichte mit Bildern zu untermahnen. Wir schreiben das Jahr 579 vor Christus. Nebukadnezar erobert Israel, macht Jerusalem den Erdboden gleich, es wird geplündert, es wird gemordet, es wird vergewaltigt, es wird gebrandschatzt. Kein Stein bleibt auf dem anderen, die Heimat Israel ist ein Trümmerfeld. Bis auf wenige Landwirte wird das Volk Israel nach Babel verschleppt. Hier haben wir eine Karte, das sind ungefähr 900 Kilometer, die Israel zu Fuß zurücklegt. Und dann kommen sie an, das nächste Bild bitte an. Kommen Sie in Babel an, das ist Babel, eine riesige Stadt, ich glaube 3 auf 3 Kilometer durch, also sind die Außenmaße. Eine riesige Stadt. Man treibt sie im Triumphzug durch die Prachtstraßen. Man kann sie hier nochmal sehen, das ist so das Tor im Pergamonmuseum in Berlin, kann man das anschauen. So hat das ausgeschaut. Oben auf den Zinnen stehen die Babylonier, schauen auf die Israeliten herunter und sie werden durch diese Straße hindurchgetrieben. Und für Israel ist klar, Marduk, und jetzt sehen wir noch ein Bild von diesem Gott, Marduk, das ist ein unser Gott und der ist stärker als Jahwe, stärker als der Gott Israels. Marduk hat Jahwe besiegt. Wir können uns vorstellen, die Israeliten unten durch die Prachtstraße hindurchgetrieben werden, verhöhnt und verspottet. Aber viel schlimmer als der Hohn und der Spott ist die Frage, die sie umtreibt. Stimmt das eigentlich, was die Babylonier behaupten? Ist Jahwe, ist unser Gott schwächer als Marduk? Konnte Gott uns nicht schützen? Oder hat er sich etwa von uns abgewandt? Sind wir jetzt allein und verlassen? Ist keiner mehr da, der uns hilft? Das Volk ist niedergeschlagen und der 137. Psalm beschreibt diese Stimmung, auch da haben wir ein Bild dafür. An den Strömen Babylons, da saßen wir und weinten. Und wir dachten an Zion. An den Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die uns verschleppt hatten, forderten Lieder von uns, unsere Peiniger verlangten Freudengesang. Singt uns doch eins der Zionslieder. Wie können wir Jahwe ein Lied singen im fremden Land? Israel ist am Boden Und es dauert Jahre, wirklich Jahre, bis die Trauer etwas nachlässt, bis die Furcht geringer wird, der Frust geringer wird. Langsam wächst eine neue Erkenntnis in dem Volk. Man merkt, wir sind ja selbst schuld an unserer Misere. Gott hat uns doch gewarnt. Er hat uns doch immer wieder zur Umkehr gerufen, aber wir wollten ja nicht hören. Wir sind zu Recht hier in Babel. Wir haben es nicht anders verdient. Jahwe ist dem Marduk nicht unterlegen. Wir haben unser Leid und unsere Not selbst verschuldet. Unser Ungehorsam hat uns hierher geführt und dieses Exil ist die gerechte Strafe für unser Fehlverhalten. Israel erkennt seine Schuld und die Frage bleibt, hat sich Gott nun von uns zurückgezogen? Sind wir allein gelassen? Müssen wir ohne Gott leben? Ist Gott nur für Israel zuständig oder ist er auch hier in Babel? Ist Gott der Herr der Welt? In diese Fragen hinein erreicht die Israeliten diesen Brief, den ich vorher gelesen habe, den Brief von Jeremia. Und er beginnt mit den Worten, und das haben wir auch wieder auf Folie: Jahwe, der allmächtige Gott Israels, lässt allen, die er als Gefangene aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ, Folgendes sagen. Dieser Satz schlägt ein wie eine Bombe. Und jetzt verstehen die Israeliten, Gott hat uns nicht vergessen. Er überlässt uns nicht uns selbst. Er weiß um uns, er kennt unsere Lage und er ist auch gar nicht fern, sondern er ist hier in der Fremde bei uns. Israel, dem ganzen Volk, man könnte es hören, fällt ein Stein vom Herzen. Und sie verstehen, Gott ist Gott und er bleibt Gott. Und auch in der fernen Heimat und auch fern von der Heimat sind wir bei ihm. Jahre hat Israel gebraucht, bis es das verstanden hat. Es ist unsere Schuld, die uns von Gott trennt, jahrelang. Und das ist heute nicht anders. Schuld trennt von Gott. Wenn es also um Schuld geht, dann geht es weniger um das, was wir tun oder was wir unterlassen. Schuld ist alles andere als eine moralische Kategorie. Wenn wir von Schuld reden, dann geht es vielmehr um unsere Haltung. Dann geht es um die Frage, wie stehe ich eigentlich zu Gott? Vertraue ich ihm? Nehme ich ihm das ab, dass er es gut mit mir meint? Und wenn er es wirklich gut mit mir meint, bin ich bereit, auf ihn zu hören und ihm zu gehorchen? Israel war ungehorsam, weil es Gott nicht glauben wollte, dass er es gut mit ihnen meint. Israel hat Gott misstraut und dieses Misstrauen hat die Beziehung zu Gott zerstört. Und bis heute ist das genauso. Unser Misstrauen erstickt alles, was in uns Vertrauen in Gott stiften will. Gut, dass Gott das nicht auf sich bewenden lässt, sondern dass Gott hier etwas tut. Er tut alles dafür, um unser Vertrauen zu gewinnen. Wir sollen ihm vertrauen, dass er es wirklich gut mit uns meint. Und er geht sehr weit dabei. Er ist sogar bereit, seinen Sohn zu opfern. Jesus stirbt, um uns zu zeigen, wie wichtig wir Gott sind. Gott opfert seinen Sohn, damit wir lernen, ihm zu vertrauen. Willst du dein Misstrauen ihm gegenüber nicht endgültig mal aufgeben? Jeremia schreibt einen Brief an die Gefangenen in Babylonien und das richtet die Israeliten wieder auf. Es lässt sie hoffen. Aber das, was der Prophet schreibt, haben sie so nicht erwartet. Israel dachte, jetzt redet Gott wieder und nun führt er uns bald nach Hause. Diese Hoffnung zerschlägt Jeremia. Die nächste Folie bitte. Er schreibt, baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Heiratet, zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit sie Kinder bekommen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, Luther übersetzt, Suche der Stadt Bestes, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu Jahwe, denn wenn es ihr gut geht, geht es euch auch gut. Israel will nach Hause und Gott sagt ihnen, richtet euch hier ein, werdet sesshaft, ihr werdet noch eine lange Zeit hier leben. Die Hoffnung der Israeliten zerbricht. Und als wäre das nicht genug, führt Gott sie noch einen Schritt weiter und bringt sie noch näher an ihre Grenzen heran. Er sagt ihnen, bemüht euch doch bitte um die Stadt, in der ihr wohnt. Bringt euch in das Gemeinwesen dieser Stadt ein. Engagiert euch für euren Ort und für die Menschen, die hier wohnen. Gebt ihnen euer Bestes. Denn wenn es der Stadt gut geht, geht es euch auch gut. Das ist ein herber Schlag ins Gesicht der Israeliten. Sie sind gefangen, sie werden schlecht behandelt, sie sind gezwungen, diesen fremden Menschen zu dienen. Sie werden verspottet und ausgelacht, sie müssen Unrecht erdulden und nun fordert Gott von ihnen, engagiert euch bitte für diese Menschen. Gerade für die, die euch gefangen halten, dient denen, die euer Leben so belasten. Bringt euch in diese Gesellschaft ein, dass die Gesellschaft eurer Feinde ist. Tut denen Gutes, betet für sie, segnet sie. Eine riesige Herausforderung. Manche Christen vergleichen das babylonische Exil mit der Situation, in der wir uns heute befinden. Sie meinen, wir sind heute in einer ähnlichen Lage wie damals. Auch wir sind gefangen. Wir sind ebenfalls verlacht und unterdrückt. Man kann ja schon gewisse Ähnlichkeiten entdecken. Ja, es gibt Christen, die unterdrückt werden, die verspottet werden und die nicht ernst genommen werden. Und es stimmt, ja, wir sind hier eigentlich schon in der Fremde, oder? Wir gehören nicht so ganz hierher. Unsere Heimat ist ja im Himmel. Und dann folgern wir daraus. Was wollen wir also noch hier? Auf! Wir ziehen uns in unser Schneckenhaus zurück. Wir hoffen, dass wir möglichst unbeschädigt bleiben, bis Jesus wiederkommt und uns aus dieser Misere rettet. Ich meine, das geht gar nicht. Ja, es stimmt, unsere Heimat ist im Himmel. Und trotzdem, der Rückzug aus der Gesellschaft, die Flucht ins Private, sich hinter unseren sicheren Gemeindehäuser zu verschanzen, das ist eine Haltung, die dem Willen Gottes nicht entspricht. Die nächste Folie bitte. Suchet der Stadt Bestes, schreibt Jeremia. Der Rückzug ins Schneckenhaus, sich hinter den sicheren vier Wänden zu verschanzen und durchzuhalten, bis Jesus wieder uns zu sich holt, das ist uns verwehrt. Im Gegenteil, wenn wir Jeremia ernst nehmen, dann sollen wir uns nicht aus dieser Welt heraushalten, sondern dann sollen wir uns in diese Welt hinein investieren. Dann sollen wir uns nicht zurückziehen, sondern uns einbringen. Dann sollen wir uns nicht nur um unser Seelenheil kümmern und damit alles gut sein lassen, sondern dann sollen wir das Wohl unserer Stadt fördern. Suche der Stadt Bestes. Das ist der ureigenste Auftrag an uns als Gemeinde. Wir heißen ja nicht umsonst Stadtmission, oder? Und nicht umsonst ist dieses Bibelwort Suche der Stadt Bestes das Motto der Stadtmissionen in Deutschland. Wenn wir über dieses Bibelwort nachdenken, dann denken wir über unseren Auftrag und unsere Berufung nach. Und wenn ich Gott richtig verstehe, beruft er uns nicht aus dieser Welt heraus, sondern er sendet uns in sie hinein. Gott sendet uns in diese Welt, in unsere Stadt, zu den Menschen, die hier leben. Und er hat es doch selber vorgemacht. Er ist nicht im Himmel geblieben. Er ist herabgekommen. Er hat den Himmel verlassen. Er ist Mensch geworden. Er ist der, der unter uns lebt, bei uns ist. Und wenn das stimmt, dass Gott in dieser Welt gegenwärtig ist, dann haben wir keinen Grund, uns dieser Welt zu verwehren. Wenn wir Jesus ernsthaft folgen wollen, dann werden wir ihm in diese Welt hineinfolgen und dann werden wir uns für das Beste der Stadt engagieren. Wenn wir das, was Jeremia an die Israeliten geschrieben hat, ernst nehmen, dann fordert uns das immens heraus. Gott wünscht sich, dass wir uns um sein Reich kümmern, das in unserer Stadt anbricht. Ich habe oft den Eindruck, wir drehen uns so sehr um uns, um unser Glaubensleben, um unsere Ängste, um unsere Sorgen, um unsere Schmerzen. Kann ich verstehen, kann ich auch nachvollziehen, aber Gott möchte das eigentlich so nicht. Wenn ich ihn richtig verstehe, dann sagt er, es geht nicht zuerst um uns, sondern um ihn und um seine Sache. Es geht nicht erst darum, dass wir uns wohlfühlen und dass unsere Probleme gelöst werden, sondern Gott hat diese Welt und diese Stadt im Blick. Ihm geht es um die Menschen dieser Stadt, die Gesellschaft. Und deswegen lautet der Auftrag nicht, kümmert euch um eure Angelegenheiten. Nein, wir sollen in alle Welt gehen und Menschen zu Jüngern machen. Gott sagt nicht, suche bitte dein Bestes. Er sagt, such der Stadt Bestes. Er sagt nicht, bete bitte für deine kleine Welt, in der du lebst, sondern betet für das Gemeinwesen und die Menschen, die um dich herum leben. Wir Christen sind manchmal so egozentrisch und so selbstbezogen. Gott will uns den Blick weiten und das Herz öffnen für die Menschen, mit denen wir leben, für die Stadt, in der wir wohnen. Es geht eben nicht zuerst um uns, es geht zuerst um Gott und seine Menschen. Und wenn wir das ernst nehmen, dann erleben wir interessanterweise Überraschendes. Denn Gott spricht zu einem Volk zu, das in der Fremde gefangen ist, das in der Gesellschaft seiner Peiniger sich einbringen soll und dass das Sein und dass das Beste der Stadt suchen soll. Ihnen sagt er, und jetzt bitte die nächste Folie, ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich will euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Verstehen wir? Diese Zusage gilt nicht einem Volk, das sich nur um sich selber dreht und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert. Diese Zusage gilt den Gefangenen, die verspottet und erniedrigt werden und sich trotzdem für ihre Peiniger einsetzen. Ihnen lässt Gott ausrichten, ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich schenke euch Zukunft und gebe euch Hoffnung. Wenn ich das ernst nehme, dann komme ich zu dem Schluss, Christen, die sich nur um sich selber drehen und sich aus dieser Welt zurückziehen, denen gilt diese Zusage nicht. Und dann muss ich ein zweites sagen. Wenn du aber deine Komfortzone verlässt, wenn du bereit bist, etwas für das Reich Gottes zu tun, wenn du dich für Gottes Welt und seine Menschen stark machst, dann stehst du unter dieser Verheißung, ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Und das klingt ganz stark nach dem, was Jesus gesagt hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Gott macht uns Mut, damit aufzuhören, bei uns selbst zu bleiben und uns ständig nur um uns selbst zu drehen. Und er möchte uns dazu bewegen, dass wir uns für ihn und seine Sache einsetzen. Mit seinem Versprechen lockt er uns, uns für die Menschen unserer Stadt einzusetzen. Wir sollen uns daran beteiligen, dass sein Reich hier in Zweibrücken aufbricht. Und sein Versprechen lautet, wenn du dich um die Menschen dieser Stadt kümmerst, dann kommst du selber nicht zu kurz. Wenn du diese Herausforderung annimmst, dann wirst du erleben, wie ich dein Leben reich mache, wie ich dich in die Tiefe des Lebens hineinführe, dass du die Fülle des Lebens entdeckst. Dann wirst du erleben, wie dein Leben lebenswert wird. Und dann wird dein Blick weit und Hoffnung und Zukunft werden dein Leben prägen. Deine Gedanken werden weit. Wenn du betest, wirst du erleben, dass ich dich höre. Und dein Herz wird weit. Du wirst mich finden. Du wirst mich erkennen. Und wir beide werden gemeinsam in dieser Welt unterwegs sein. Und das wünsche ich mir. Amen. Wir beten und stehen dazu auf, soweit es möglich ist. Vater im Himmel, das bringt uns wirklich an die Grenzen unserer Möglichkeiten, so wie damals auch Israel an die Grenzen seiner Möglichkeiten gekommen ist. Was davon, dass du von uns erwartest, das ist wirklich viel. Das bringt uns wirklich, das können wir eigentlich gar nicht. Und ich danke dir, dass du das trotzdem von uns erwartest und dass du uns mit Verheißungen lockst, dass wir das wagen, diesen Schritt zu gehen. Ich danke dir, dass du uns Zukunft und Hoffnung verheißt. Ein Leben in der Fülle, in der Tiefe, wahres, echtes Leben, wenn wir uns auf dich einlassen und dir gehorchen, dir hinterhergehen. Ich danke dir, dass du uns hören wirst, wenn wir mit dir reden und dass du uns Hoffnung und Zukunft verleihen möchtest, wenn wir dir gehorchen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns ja, aus unserer Ecke, in der wir uns selber verfrachten, herauszukommen und dass wir unsere Verantwortung für unsere Stadt und für die Menschen in dieser Stadt entdecken und erkennen. Und vielleicht haben wir schon den einen oder anderen, der uns auf dem Herzen liegt. Wir bringen dir die Stadt, wir bringen dir Zweibrücken. Wir bringen dir alles, was gut geht und beten für alles, was nicht gut läuft. Wir bitten dich für die Konflikte in dieser Stadt, schenke du Frieden. Wir bitten dich für die, die keinen haben, die einsam sind und verzweifeln, lass sie entdecken, dass du bei ihnen bist und sie nicht verlässt. Wir bitten für die Kranken, sei du ihr Arzt. Wir bitten für die Verantwortungsträger, öffne ihnen die Herzen und die Augen für dich, dass sie tun, was sie tun sollen, von dir her. Wir bitten dich für deine Kinder und die Kirchen in dieser Stadt, dass sie entdecken, dass sie Verantwortung haben für deine Stadt, für die Menschen dieser Stadt. Und dann lass, Herr Jesus Christus, dein Reich wachsen hier in Zweibrücken. Schenke Aufbrüche und neues Leben. Amen. Und wir beten miteinander und füreinander, so wie es unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gutes hat er im Sinn mit uns. Gute Gedanken über uns, Frieden, Hoffnung, Zukunft, das will er uns schenken. Und weil er uns das gibt, wagen wir es doch glatt, aus unserer Komfortzone herauszukommen und der Stadt Bestes zu suchen. Herzliche Einladung, nächsten Sonntag 18 Uhr auf dem Wasserturm, da beten wir wieder. Und so gehen wir in diesen Abend mit dieser Zusage und mit dem Auftrag, für Menschen in dieser Stadt da zu sein. Als Gesegnete wollen wir ein Segen sein für die Menschen hier in Zweibrücken. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.